Sehr gut, noch die letzten Gäste hier. Ja, ich denke, genau. Wir fangen pünktlich an, wir hören pünktlich auf und nutzen die Energie, die im Raum ist. Schon hier ein Haufen Leute da. Schönen guten Morgen allerseits. Ich wünsche allen eine schöne Frostcon und wir sind stolz und glücklich, dass wir jetzt hier anfangen können mit unserem kleinen Vortrag zum Thema unsere neuen Learnings für eine einfache, stabile File Cloud. Ja, mein Name ist Klaas Freitag, ich bin der CTO von Open Cloud. Mein Kollege.
Tobias Bader, ich mache das Produktmanagement. Genau.
Genau. Und wir fangen einfach frisch weg an, würde ich sagen.
Ja, genau. Fangen wir einfach an. Also genau, in den nächsten 60 Minuten erzählen wir euch einfach, was ist Open Cloud? Weißt mal kurz Hand hoch, wer von euch könnte erzählen, was Open Cloud ist? Okay, cool, danke. Genau, und dann vor allem, was haben wir in den letzten Jahren gelernt? Also Open Cloud ist eine Neuimplementierung von der File Cloud. Und was haben wir noch vor in Zukunft? Und wir sagen natürlich auch, wie ihr Open Cloud schnell und easy installieren könnt. Aber bevor wir richtig einsteigen, habe ich noch eine Frage. Und zwar, was denkt ihr, wer ist der reichste fiktionale Charakter der Welt? Es gibt ja immer von Forbes, von dem Forbes-Magazin, diese reichsten Menschen der Welt. Das gibt es auch für fiktionale Charaktere. Und hier habt ihr, okay, sehr gut. Einmal Dagobert Duck, wer bietet mehr? Es gibt Citizen Kane, Montgomery Burns, Tony Stark, also Iron Man, Smaug aus dem Hobbit, Batman, was, wer? Sehr gut. Noch einen? Eine? Smaug. Danke, es ist Smaug. Also, wenn ihr euch erinnert, ne, diese Höhle, in der der lebt, diese riesige Goldhöhle in dem Film, das hat mal jemand geschätzt und vermessen. Und das wird auf 62 Milliarden geschätzt. Und der Punkt ist aber, 62 Milliarden ist gar nicht so viel, weil der reichste Mensch der realen Welt hat nämlich 320 Milliarden. Und ich glaube ehrlich gesagt, das ist eine ziemliche Katastrophe. Also die Realität hat hier die Fiktion überholt, was ja eigentlich nicht so oft vorkommt. Also wir haben es hier mit einer massiven Zentralisierungstendenz zu tun. Und ich glaube, das ist ein Problem. Also, weil wir wollen ja eigentlich ein freies Internet haben, vor allem dezentrales Internet. Und wenn man sich da die Kapitalverteilung anschaut, ist einfach, glaube ich, klar, dass das bedroht ist, so wie es aktuell läuft. Und ja, ich denke daher, dass Open Cloud als Baustein, also ich empfinde das zumindest so, dass Open Cloud einer von vielen Bausteinen ist. Es gibt sehr, sehr viele sehr coole Projekte. Und ich sehe Open Cloud als einen davon. Ist für mich auch ein politisches Statement, dass wir das machen. Und wir müssen dafür auch was tun, dass das freie Internet so bleibt oder ja, weiter so getragen wird, wie es eben bisher schon angefangen wurde. Und ja, deswegen haben wir Open Cloud eben auch unter eine freie Lizenz ganz bewusst gestellt. Die Entwicklung wird wiederum finanziert durch die Firma Open Cloud, also durch die Einnahmen der Firma Open Cloud. Also wir sind schon auch eine For-Profit-Company natürlich und monetarisieren aber über Support und Services. Also wir glauben nicht, dass es der richtige Weg ist, Software an sich zu verkaufen, sondern wir monetarisieren über die Services um die Software außenrum und sehen das ganz klar als Community-Projekt auch. Das heißt, Contributions sind sehr, sehr willkommen. Contributions sind nicht nur Code. Es hat sich letztens jemand auf, ich weiß nicht, ob er hier ist, jemand auf Mastodon quasi entschuldigt, dass er nur Testing nur Feedback über die Software gibt und das ist sau wichtig. Also es ist nicht nur Code, sind natürlich Contributions, auch Testing, Diskussionen, jede Art der Kritik, auch nur eine Reaction. Wir sind dafür einfach super dankbar. Ohne das wären wir nicht da, wo wir heute sind. Das heißt, Open Cloud, was ist das nochmal? Privat sage ich einfach immer, Open Cloud ist sowas wie OneDrive, nur ohne Schnüffeleien. Die bisschen präzisere Antwort ist natürlich, das ist eine freie File-Sharing-Software mit dem Fokus auf Self-Hosting und mit Fokus auf Privatsphäre. Es muss secure by design sein, mit Apps für Desktop und Mobile. Und was wir uns als Ziel gesetzt haben, ist, dass Open Cloud gerade für Sys-Admins einfach zu installieren und zu maintainen ist. Also das sind aus meiner Sicht eigentlich die Helden in diesem ganzen Game, Sys-Admins, weil auf deren Schultern die ganze Last von so einem System dann liegt. Und denen müssen wir das Leben so einfach wie möglich machen. Und ja, soweit vielleicht der Roundup. Was wir dann oft gefragt werden, Open Cloud ist ja vor einem guten halben Jahr erst gestartet und eine der Fragen, die wir direkt kriegen, ist immer, Open Cloud ist ja ganz neu, kann ich das schon produktiv einsetzen? Definitiv ja. Wir machen das nicht erst seit gestern und ja, man kann eigentlich die File-Sharing-Szene so ein bisschen in zwei Streams einteilen, angefangen mit OwnCloud 2011 damals, hier auch mit Frank vorne, der das ja gegründet hat und dann mit dem Fork 2016.
2010, ja,
2010, tatsächlich. Danke. Mit dem Fork dann 2016 von dir. Genau, das ist quasi so der PHP-Stream. Wir haben dann damals 2019 zusammen mit dem CERN, das eigentlich initiiert hat, also CERN, das Kernforschungsinstitut in Genf, so, ich denke da immer so ein bisschen an Black Mesa von Half-Life, die haben das ein bisschen initiiert damals, also die haben die ersten Zeilen wirklich geschrieben und so angestoßen, Leute, hier, wir brauchen irgendwie andere Technologie. So, das war damals Infinite Scale unter der Firma OwnCloud noch, was wir jetzt wiederum geforkt haben hin zur Firma OpenCloud. Und das ist sozusagen die Go-Linie mit einer modularen Architektur. Und ja, 2022 wurde auch diese Codebase das erste Mal, hatte seine Feuertaufe, sage ich mal, mit einem sehr großen Deployment, 2 Millionen Nutzer, 51 Petabyte Storage und noch vielen anderen Deployments, von denen wir gar nichts wissen. Aber ja, das war damals großer Erfolg, würde ich sagen, dass ja, das in so einer großen Skala eingesetzt wird und heute auch noch da läuft. Und so, jetzt habe ich ja schon gesagt, es gab diesen Fork, den wir gemacht haben. Und das erste Learning für mich war, Open Source hat hier meinen Arbeitsplatz gerettet, in Anführungszeichen. Der Arbeitsplatz war natürlich noch da, aber ich habe mich plötzlich in einer neuen Situation vorgefunden. Das war irgendwie nicht mehr so die Firma, in der ich mich beworben hatte. Da haben sich irgendwie plötzlich Dinge geändert. Ne? Also wenn eine Firma verkauft wird, hast du plötzlich neue Dienstherren und so weiter. Und natürlich hinter jedem von diesem Fork steckt eben auch immer eine andere Firma. Und ja, das ist wirklich, also ich war echt sehr glücklich damals oder jetzt vor kurzem, dass wir sagen konnten, ja, wir können einen Fork machen und an dem Projekt weiterarbeiten. Das ist jetzt eben unter der Ägide von Heinlein passiert. Heinlein ist ja auch hier am Stand. Da kriegen wir auch unser Gehalt her, die Bahnfahrt hergezahlt und so weiter. Genau, ist jetzt aktuell ein Team aus 20 Entwicklerinnen mit allem, was dazugehört, Support, Produktmanagement, Sales und so weiter. Und ja, auch die Macher von Mailbox.org, Open Talk, das ist so eine offene Videokonferenzlösung. Genau, Ausgangsbasis von Open Cloud ist der Code von OwnCloud Infinite Scale. Genau, so ein bisschen zur Geschichte, wo wir herkommen und so weiter. Und das zweite Learning, was wir bei dem Rewrite
kleine Planänderung spontan, ja, wo Frank auch hier ist. Ich möchte dazu sagen, ja, irgendwie, wir haben 2010, als Frank zum ersten Mal von dieser Idee erzählt, so, ja, wir machen mal so eine, irgendwie ein eigenes File-Management und damals haben wir dann so, ja, das ist eigentlich ganz cool und es fehlt irgendwie. Inzwischen sind da, ich weiß nicht, 4 Firmen mindestens draus entstanden. Es sind Leute in Lohn und Brot geworden. Für mich ist das auch immer ein Beweis, dass es auch total sinnvoll ist, in unserer Welt, in unserer Szene hier einfach kleine Ideen auch in die Welt zu setzen und die können dann wachsen zu was, was wirklich einen Unterschied macht. Also das ist, finde ich, ein sehr schöner Beweis dafür. Bei allen Unterschieden, die es da geben mag, ist das für mich eigentlich der ganz entscheidende Punkt, ja, dass aus einem wirklich winzigen Nukleus von wenigen Leuten echt was werden kann. Mhm. Sorry, dass ich dich unterbrochen habe, aber das liegt mir. Ja.
So, dann haben wir damals den Rewrite ja angefangen, ja. Und da haben wir so gemerkt, okay, wir machen irgendwie viele Dinge zu kompliziert, wir müssen es möglichst einfach halten. Das war so das erste Learning, keep it simple. Und da haben wir, also ich gehe jetzt erstmal so über die Benutzeroberfläche so als Einstieg und wir kommen dann nachher zu den technischeren Themen. So, also erstmal Benutzeroberfläche, vorher, nachher, sah mal so aus, sieht jetzt so aus. Und worauf ich hier nur als Beispiel eingehen möchte, ist hier dieser Bereich, wo ihr hier seht, dass diese Datei hier, die ist jetzt geshared mit Mary. Also das ist hier die Dateifreigabe. Und genau, was ihr hier seht, ist, dass das hier quasi erst auf Klick sozusagen sichtbar wird. Also ich sehe hier erst auf Klick, was dieses CanView heißt. Okay, das heißt, ich kann es anschauen und runterladen. Und das ist ein Prinzip, was sich Progressive Disclosure nennt im UI-Design. Das bedeutet, dass man halt hier nicht von vornherein alles in your face präsentiert, weil das für gerade First-Time-User oft halt überwältigend ist oder zu viel ist. Die sind dann unsicher, wo sie hinklicken sollen, ob sie das Richtige geklickt haben. Und das ist eigentlich ein Prinzip, was wir über die gesamte UI angewandt haben, dass wir uns im Vorhinein überlegt haben, was sind jetzt eigentlich die wichtigsten Use Cases, die eine normale Nutzerin hat, wenn sie das erste Mal auf die UI trifft, und stellen das vorne ran und bringen dann mehr Informationen erst auf Klick. Also ganz klassisch ist auch sowas wie ein Kontextmenü. Ihr habt hier überall diese drei Punkte, ne? Wenn ihr da draufklickt, kriegt ihr einfach nochmal mehr Informationen, dass ihr letztlich so eine Informationspyramide habt. Und die Idee davon ist natürlich, dass man es am Anfang einfach macht und später komplizierter wird. Gerade mit Leuten, die halt keine Power-User sind im Hinterkopf. So, das zweite, Secure by Design, hier noch ein Beispiel. Es gibt ja Public Links im File-Sharing, das heißt, ich will einen Link kreieren und wenn ich den weitergebe oder jeder im Internet, der an diesen Link kommt, hat in dem Moment Zugriff auf diese Datei. Und das ist sehr, sehr beliebt, das wird wahnsinnig viel eingesetzt, diese Public Links, ist aber nicht Secure by Design, weil wenn das irgendwie in einem Log-File auftaucht oder so, dieser Link, dann kommt man halt da in die Datei rein oder ja, irgendwie in der Browser-History oder so ist dieser Link halt noch drin und man weiß ja nicht, wer da rankommt. So, deswegen ist eine Anforderung vom BSI zum Beispiel, dass diese Links dann standardmäßig mit einem Passwort, also ein Passwort brauchen, wenn man die erstellt. Das ist jetzt erstmal nichts, wo NutzerInnen Danke für sagen, weil die wollen einfach jetzt schnell an diesen Link und ach, das mit der Sicherheit passt schon. Und ja, was wir hier noch gebaut haben, ist letztlich einfach ein kleiner Passwortgenerator, der in dem Moment ein Passwort generiert, was eben genau den Kriterien von diesen Anforderungen an das Passwort entspricht. Das heißt, der generiert in dem Moment halt ein Passwort, was hier in dem Fall 8 Buchstaben, Großbuchstabe und Spezialbuchstabe, Special Character enthält. Das kann man auch komplett anpassen und man kann das auch ausschalten. Aber wichtig, die gesamte Software wird so ausgeliefert, dass man sich erstmal keine Gedanken machen muss, dass da irgendwie ein Datenleck entsteht oder sowas. Und wir machen es den Nutzern dann auch wirklich einfach, das ganze Interface einfach zu benutzen und nicht nur sich mit irgendwelchen Sicherheitsfragen zu beschäftigen. Dann, womit verbringen Nutzer sehr, sehr viel Zeit? Mit Dateisuche haben wir auch viel Arbeit reingesteckt und ist auch sehr gut geworden, finde ich. Ihr seht die Dateisuche hier oben zentral, die ist sauschnell, das heißt, jedes Mal, wenn ihr irgendwie Buchstaben eintippt, aktualisiert sich die Vorschau. Die Suche funktioniert natürlich auch im Volltext, das heißt, ja, wird also der gesamte Dateiinhalt wird durchsucht, kann man auch ausschalten, wenn man nur nach dem Dateinamen suchen möchte. Und es funktioniert auch über Texterkennung, das heißt, wenn ihr gescannte Dokumente oder Bilder oder sowas habt, kann die Suche da auch Text in diesen Bildern finden, was natürlich für Hürden oder sowas super interessant ist, die viel gescannten Kram haben. Dann haben wir noch so Filterchips eingeführt. Wer Google Drive benutzt, dem kommen die bekannt vor. Filterchips sind einfach eine Möglichkeit, wenn man gar nicht mehr weiß, wie der Dateiname war. Also mir geht das total oft so. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Ding benannt habe, aber ich kann auch sagen, ich habe das letzte Woche bearbeitet. Oder hier letzte Woche bearbeitet, kann ich hier sagen, okay, zeig mir das mal an, oder ich weiß halt noch, das war irgendwie ein Tabellendokument. Dann kann ich das hier einfach runterfiltern und komme so super schnell an meine Dateien ran. Und also übrigens, das kommt alles out of the box bei OpenCloud. Ne? Da müsst ihr keinen Elasticsearch oder sowas nachinstallieren. Dann natürlich ein WebOffice haben wir integriert. Wir setzen da auf Collabora. Schöne daran ist, dass es live funktioniert, das heißt, ihr seht hier sozusagen den Cursor von der anderen Nutzerin und ja, funktioniert komplett im Browser, müsst ihr das nicht irgendwie lokal installieren. Genau, Collabora. Soweit So, dann ein wichtiges Learning, was wir auch hatten, ist, Refresh, Browser Refresh existiert nicht. Also, ja, ich kriege irgendwie einen PR, check den aus, probiere den und dann ist irgendwas und ich drücke natürlich intuitiv F5 Refresh. Okay, gut, Merchant passt sie gut aus. So ist es aber nicht, ja. Wir haben gemerkt, Szenario, Open Cloud zum Beispiel in der Schule. Lehrerin teilt digital Arbeitsblätter aus. So, Arbeitsauftrag, ihr füllt das jetzt aus und dann geht hier die Hand hoch und dann geht noch eine Hand hoch. Ich habe nichts bekommen. Was ist passiert? Die hätten halt F5 drücken müssen. Haben wir einfach komplett verpeilt, dass niemand F5 drückt, ja? Und dann auf dem Tablet, ich weiß gar nicht, kann man dann noch refreshen? Irgendwie muss man dann auch wieder wissen, wie das geht. Macht niemand. Okay, was haben wir gemacht? Wir haben Servers and Events eingebaut. Das heißt einfach der Client, in dem Fall der Browser, subscribt sich beim Server und kriegt dann unidirektional Events vom Browser. Das sieht dann konkret, also was ihr gleich seht, ist auf der linken Seite Nutzer 1, auf der rechten Seite Nutzer 2 und der Nutzer auf der linken Seite lädt gleich Dateien hoch und auf der rechten Seite werden diese Dateien gleich erscheinen, ohne dass er hier irgendwas neu laden muss. Ja? Also das UI spricht einfach mit einem, ohne dass man irgendwie ja, neu laden muss. So, und das ist, ja, denkt man jetzt so, okay, State of the Art irgendwie, aber ist nicht selbstverständlich. Das sind so Kleinigkeiten, auf die wir viel, viel Wert legen und was, glaube ich, insgesamt ein sehr rundes Bild gibt. Was wir auch gelernt haben, Nutzerinnen hassen Veränderungen. Und ich nehme mich da selber überhaupt nicht aus, geht mir auch so natürlich. Aber was heißt das für uns? Nutzerinnen müssen sich sofort zu Hause fühlen. Was haben wir gemacht? Die Erwartungshaltung ist natürlich, dass im Browser alles genauso funktioniert, wie es auf dem Desktop auch funktioniert. Also ich weiß noch, wir haben diskutiert, ob wir im Browser ein Kontextmenü machen sollten. Also ein applikationsspezifisches Kontextmenü, nicht das Kontextmenü vom Browser. Also Rechtsklick. Ja.
Das ist ja eins der Themen, dass man endlos diskutieren kann. Ich meine, ja. Das diskutieren wir auch schon immer.
Aber es ist entschieden, ja, und zwar von den Nutzerinnen. Also es ist denen halt einfach völlig egal, ob sie gerade im Browser sind oder auf dem Desktop, einfach Rechtsklick und ich will hier jetzt die Optionen für diese Dateien haben. Oder aber Tastenkombinationen müssen im Browser genauso funktionieren, wie ich es vom Desktop gewohnt bin. Multiselect, Shift, Klick mit der Maus, wie ich es vom Browser kenne. Und auch Farbkodierungen haben wir auch gelernt. Tabellen sind irgendwie grün, PDF ist rot. Haben wir alles so beibehalten, einfach, dass man sich da nicht neu orientieren muss. Genau, hier noch mein Video. Also Drag and Drop einfach. So, dann lädt es hoch. Jetzt selektiere ich mit Control A, das sieht man hier unten. Selektiere ich hier alle Dateien, kann die nochmal abwählen. Jetzt Drag and Drop da rein. Genau, also alles eigentlich so, wie man es vom Desktop kennt. Und ja, wir kriegen auch sehr gutes Feedback dazu. Ja, und so weiter. Fünftes Learning. Barrierefreiheit ist ein Freund. Wenn man an Barrierefreiheit denkt, also erstmal Barrierefreiheit ist sowas wie hoher Kontrast. Also sicherstellen, dass Texte zum Beispiel einen hohen Kontrast haben oder dass eine Benutzung ohne Maus möglich ist, weil ich habe vielleicht eine Krankheit, wo meine Hand sich die ganze Zeit schüttelt oder so, ja? Also ihr merkt schon, hier schlecht lesbar, das ist nicht besonders barrierearm. Darum geht's. Und genau, die häufigste Reaktion, die ich auch selber, ehrlich gesagt, bei mir selber beobachtet habe, wo es dann um Barrierefreiheit ging, war, das ist ein großer Aufwand, für nur wenige Personen rentiert sich das dann. Weil ich hatte halt auch dieses Bild hier im Kopf, das bin irgendwie nicht ich, so, damit habe ich mich nicht identifiziert und das ist aber genau falsch. Also der Punkt ist, es gibt halt permanente Beeinträchtigungen, wie zum Beispiel, ich kann nicht mehr laufen oder nicht mehr sehen. Es gibt aber auch temporäre und situative Beeinträchtigungen. Also eine temporäre Beeinträchtigung ist, ich habe mir halt den Arm gebrochen und da kann deswegen mein System nur mit einer Hand bedienen. Das geht aber irgendwann wieder weg. Irgendwann kann ich wieder mit beiden Armen an die Tastatur und an die Maus. Das ist eine temporäre Beeinträchtigung. Und situativ ist einfach, ich bin gerade frisch gewordener Vater und habe halt das Kind auf dem Arm und habe deswegen auch nur einen Arm frei. So, und das ist eigentlich die Sicht, die uns geholfen hat, Barrierefreiheit wirklich zu lieben, weil es betrifft uns alle. Also allein, wenn ich hier in den Raum schaue, wie viele Leute hier eine Brille haben und vielleicht dankbar sind, dass sie mit Control Plus zoomen können zum Beispiel, weil der Text zu klein ist. Das ist alles Barrierefreiheit. Und genau, also es betrifft uns alle, nicht nur hier eine Person, die nicht mehr laufen kann oder so. Ja, also dieses Bild ist nicht hilfreich gewesen, um Barrierefreiheit in die Köpfe zu kriegen. So, und der zweite Punkt zur Barrierefreiheit: Es gibt Richtlinien von der WCAG, wo alles sehr schön beschrieben ist, wie Barrierefreiheit umzusetzen ist. Und das ist die Bibel, um eine gute Basis für schöne Usability hinzukriegen. Also da muss man echt nicht das Rad neu erfinden, einfach das mal durchlesen, verstehen, das dauert einen Moment. Aber da muss man einfach das Rad nicht neu erfinden. Das ist eine super Basis, um eine gute Anwendung mit schöner UX zu starten. Also deswegen, Barrierefreiheit ist dein Freund. So, sechstes Learning. Und das war das härteste oder eins der härtesten, würde ich sagen, vor allem User-Facing, ist: Dateifreigaben sind kaputt. Und zwar, da muss man erstmal verstehen, wie klassische Dateifreigaben funktionieren. Also wir haben hier auf der linken Seite, haben wir Alan. Und Alan hat jetzt, der fängt ein neues Projekt an. Ja? Der lädt Dateien in sein Projekt hoch irgendwie, Nobelpreis oder so oder Enigma. Und das liegt in seinem persönlichen Ordner. Und dann fängt er an, diese Dateien mit einer Kollegin zu teilen. In dem Fall mit Mary. Der teilt jetzt diesen Projektordner mit Mary. Und was immer irgendwann passiert ist, dass dann in dem Fall Alan die Organisation verlässt. Geht in Elternzeit oder wird versetzt oder irgendwas. Ist nicht mehr in der Organisation. Und was in unserem alten klassischen File-Sharing dann passiert ist, ist, guess what? Diese Dateien werden natürlich gelöscht aus Alans persönlichem Ordner. Riesenkatastrophe, ja? Das ist ein Data Loss. Also Mary hat sich verlassen, dass sie an dem Projekt hier weiterarbeiten kann, ja? Und plötzlich sind die Daten weg. Das ist, darf nicht passieren, ja? Das ist Data Loss, da gehen bei uns die roten Lampen an, ja? So, das heißt, Dateifreigaben im klassischen Sinne, wie wir es mal implementiert hatten, sind aus unserer Sicht einfach kaputt, weil sie irgendwann immer zu Datenverlust führen. Auch ist es so, dass dieses Projekt, das wächst, ne, das sind irgendwann Gigabyte drin und das zählt dann gegen den persönlichen Speicherbedarf von Alan. Das ist unfair, ja, also weil Mary speichert da ja auch irgendwie Dateien rein. Das ist irgendwie nicht sauber. Und vor allem, und das ist das Schlimmste, es erzeugt Support-Tickets beim Sys-Administrator, Sys-Administratorin, und der wollen wir ja eigentlich das Leben einfacher machen. Ja, das sind, also aus meiner Sicht sind das ja die Helden, Heldinnen. Und das wollen wir nicht. Und noch was, das erzeugt Spaghetti-Shares. Was sind Spaghetti-Shares? Wenn man sich das jetzt mal anschaut, wenn Alan jetzt nicht nur mit einer Person teilt, sondern vier Dateien mit vier Personen, dann sieht das ja so aus. Und das sind jetzt nur vier Dateien mit vier Personen. Stellt euch das über eine gewachsene Ordnerstruktur vor, über Jahre, 500 Dateien mit 100 Personen. Das könnt ihr vergessen, dass ihr da noch irgendwie durchblickt. Und hier, jetzt kommt es noch schlimmer, Alan verlässt die Organisation, ihr blickt überhaupt nicht mehr durch. Das Bild, was mir da immer so in den Kopf kommt, ist so dieses, sorry für den AI-Kram, aber dafür ist es wirklich gut. Und wo wir eigentlich hinwollen, ist, dass die Freigaben, die Shares gut sortiert sind. Was haben wir gemacht? Wir haben neben dem persönlichen Ordner haben wir einen zweiten Ort etabliert, sogenannte Spaces. Und ja, eigentlich sollte man 99% seiner Dateien speichert man eigentlich im Spaces-Bereich ab. Also wenn ich arbeite, da sind eigentlich keine persönlichen Daten, die ich irgendwie da erstelle oder so. Das kommt alles in diesen Spaces-Bereich. Warum in den Spaces-Bereich? Der Spaces-Bereich gehört quasi der Organisation. Es hat den Vorteil, dass Alan in unserem Beispiel hier jetzt eine weitere Person benennen kann, die sich um diese Projektdaten kümmert. Das heißt Vertretung sozusagen. Also die Verantwortung wird auf mehrere Schultern verteilt. Und hat den Vorteil, wenn Alan jetzt plötzlich weg ist hier, ist halt, sind weitere Personen da, die sich jetzt um die Verwaltung von diesem Projekt Daten kümmern. Ganz einfach. Und der Witz ist, dass Alan das hier im Self-Service machen kann. Er braucht die Administratorin dafür nicht. Und was noch dazu kommt, diese Spaces haben eine eigene Quote, ein eigenes Speicherkontingent, einfach um es fair zu machen.
Und man kann endlich in Personal, in seinem Personal Space dann in Ruhe Bilder sammeln von Dingen, die einem gefallen.
Zum Beispiel.
Englische Motorräder oder sowas.
Genau.
Zum Beispiel. Ja.
Okay, jetzt könnte man immer noch sagen, oh Mann, braucht's denn jetzt wirklich noch eine File Cloud? Und wir haben gesagt, ja, unbedingt, weil uns damals zwei Achsen aufgemalt, ganz vereinfachte Darstellung, ja. Auf der X-Achse haben wir die Last des Gesamtsystems. Last kann sein Anzahl Nutzer, kann sein große Dateien, kann sein viele Dateien, kann sein Requests pro Sekunde, viele Clients. Und auf der Y-Achse haben wir die Gesamtbetriebskosten. Das angefangen Hardwarekosten, Lizenzkosten, Personalkosten, Weiterbildungskosten. Brauchst vielleicht einen Spezialisten für einen Galera-Cluster oder sowas. Und was wir aber gesehen haben, ist, dass wir mit der alten PHP-Architektur damals bei uns irgendwann immer diesen Punkt erreicht haben, dass die Kosten exponentiell gewachsen sind. Und also so soll man halt keine Software schreiben. So. Also wenn es geht, vermeidet man das. Und genau, das war die Idee, dass wir damals, daher auch der Name Infinite Scale von der Codebasis, die wir geforkt haben, dass das System einfach linear skaliert. Ja? Also wir wollen, dass das langfristig nutzbar ist und ohne großen Aufwand für die Administratorin betreibbar ist. Also, wie machen wir aus der Kurve eine Gerade? Wie kriegen wir hin, dass das linear skaliert? Wir haben uns angeguckt, welche Komponente hat bei uns in der aus vielen Jahren in PHP File Cloud, welche Komponente hat da die meisten Probleme gemacht? Und das war, gibt es einen klaren Gewinner, das ist die Datenbank. So, was macht die Datenbank? Warum gibt es sie? Wir haben hier ein Bild. Wenn ich das jetzt in meine File Cloud hochlade, wird das aufgesplittet in zwei Teile. Zum einen gehen die Metadaten, was zum Beispiel der Dateiname ist oder der Pfad oder mit wem das geteilt ist oder Veränderungszeit oder sowas, das geht in die Datenbank. Und das eigentliche Bild, also der File Blob selber, der geht sozusagen in den Speicher, also auf die Festplatte, SSD oder so. Also auf den günstigen, langsameren Storage. Und die Metadaten, also sozusagen die Bürokratie, geht ins Büro. Macht total Sinn, weil ich will ja auf die Metadaten, will ich schnell zugreifen können. Brauche ich eine Datenbank für, die ist super schnell. So, das Problem ist, wir haben damit ein Split-Brain-Problem kreiert. Split-Brain heißt einfach, dass wir zwei Single Point of Failures haben, mit dem Problem, dass wenn Datenbank und Storage nicht konsistent sind, das heißt, ich habe eine Änderung in der Datenbank, die im Storage nicht wiedergespiegelt ist zum Beispiel, dann ist aus Sicht der Gesamtanwendung ist diese Datei verloren. Und wir hatten diesen Fall einfach sehr oft und gesagt, okay, das ist irgendwie nicht stabil, das macht der Administratorin nur Ärger. Deswegen, was haben wir gemacht? Wir speichern die Metadaten direkt auf dem Storage. Das heißt, wenn wir im Bild bleiben, wir haben das Paperwork quasi, was wir im Büro haben, liegt hier einfach jetzt auf unseren Datenpaketen, auf dem Blob sozusagen. Das liegt einfach plain, simple auf der Festplatte. Kleiner Hinweis, wir haben natürlich immer noch eine Datenbank, aber nur als Cache. Das heißt, wenn uns der Cache wegfliegt, ist egal, bauen wir halt neu auf, aber wir persistieren die Daten halt nicht in der Datenbank, sondern einfach nur auf dem Storage, auf der Festplatte und sind trotzdem schnell, weil wir natürlich mit dem Cache arbeiten. Das hat den Vorteil, dass wir massiv an Zuverlässigkeit gewinnen im Gesamtsystem, dass wir kein spezielles Datenbankwissen mehr brauchen. Ne? Also wenn ihr überlegt, diese X-Achse, die wir vorhin hatten, ist halt irgendwie, du brauchst halt dann irgendwie immer jemanden, der sich mit Datenbanken auskennt und wenn es blöd kommt mit einem Galera-Cluster, weil du irgendwie eine föderierte Datenbank brauchst, macht keinen Spaß. Und vereinfacht gesagt, das System skaliert einfach mit dem Storage. Das heißt, lynch mich nicht dafür, aber ganz vereinfacht gesagt, ihr schiebt mehr Festplatten rein, wenn ihr mehr Nutzer oder mehr Last aufs System kriegt. Und was wir damit auch gewonnen haben, es gibt eine Quelle der Wahrheit dadurch. Also davor hatten wir ja immer zwei, die Datenbank und den Storage. Jetzt ist klar, okay, der Storage ist die Quelle der Wahrheit. Das ist eine der Grundideen und ich würde mal an dich übergeben, du das mit der Architektur und der besser erklären kannst.
Gut, ja, vielleicht machen wir eine kurze, gibt es Fragen soweit oder Anmerkungen? Ja. Gibt es was, was jemand sagen möchte und nicht aufbewahren möchte für nach dem Vortrag? Gerne, also ich denke, auch gut, okay.
Also die Frage war, wir haben gesagt, das ist simpel für Anfänger, aber was ist denn mit Power-Usern? Sehr gute Frage. Wir haben in den Nutzereinstellungen haben wir die Möglichkeit, zum Beispiel sowas wie WebDAV-Pfade anzuzeigen. Das heißt, du kannst, wenn du sagst, okay, ich bin Power-User, sehen wir das vor, dass du diese erweiterten Einstellungen, wenn du all in, also wenn du das direkt, die Informationen direkt at your fingertips haben willst, dass du das direkt in deinem Nutzerprofil einstellen kannst. Aber du musst, der Default ist, wir gehen nicht davon aus, dass du ein Power-User bist. Genau, danke.
Bitte.
Ja, es schaden ja vielleicht an, schon mit dem Rufen und wollen es nutzen und so weiter. Wie fertig ist das denn, dass man es auf Deutsch
nutzt? Ich wiederhole auch die Frage, die war, wie mature ist das Ganze, wie gut ist das Ganze, kann man das jetzt schon verwenden? Du bist ein paar Minuten zu spät gekommen. Wir haben diesen Blog extra ganz an den Anfang genommen. Tobi, willst du zurückgehen?
Ja, nee, das sind zu viele Folien. Okay. ja, ich hole noch mal ganz kurz aus. Wir hatten 2019, haben wir eigentlich gestartet mit dem Rewrite. Und die Wahrnehmung ist jetzt im Moment oft, okay, uns gibt es seit einem guten halben Jahr. Die Codebase ist aber viel älter. Die ist jetzt fast gute fünf Jahre alt. Also das Ding ist gut abgehangen und wurde bereits, also das größte Deployment, das wir kennen, hat über 2 Millionen Nutzer und 51 Petabyte Storage. Und das wurde 2022 deployed und läuft heute noch. Also um die Frage zu beantworten, das Ding ist production ready und battleproof. Bitte.
Ich wiederhole die Frage ganz kurz. Es ging eigentlich um Migrationen, hauptsächlich von PHP-basierten Cloud zu Open Cloud und um Anbinden von Storage. In der OnCloud-Welt gab es dieses External Storage, hieß das, wo man SMB zum Beispiel anhängen konnte. Die Antwort ist ganz kurz, ich werde da gleich in Kürze drauf eingehen, auf den Punkt. Es gibt, ich meine, vielleicht Migration gleich zu Anfang. Migrationsgeschichten sind immer komplett unterschiedlich. Die hängen halt von den Quell, Installationen ab, von der Anzahl der User, wie die User organisiert sind, wie viel Daten es sind, auf was für Storage. Also das kann man nicht pauschal beantworten. Es gibt halt verschiedene Arten und Möglichkeiten der Migration. Angefangen von einem, ich gehe über WebDAV und transportiere das über WebDAV bis hin zu, ich kopiere die Daten einfach über ein angemountetes Share in den neuen Filetree. Alles diese Sachen sind möglich, aber das muss man sich halt genau angucken, wenn es soweit ist und wenn man die beiden Systeme sozusagen vor sich liegen hat. Ja. Da gibt es mehrere Lösungen tatsächlich. Also, aber lass mich darauf gleich eingehen und ja. Okay. Also, wir sind hier beim neunten Learning. Unsere monolithische Architektur hat ihre Schwierigkeiten. Warum ist es so? In PHP ist es einfach so, das Wesen dieses Systems ist, ein Request kommt rein, es wird ein gemeinsamer Code-Tree im Speicher gebaut, der wird ausgeführt und damit der Request beendet. Das führt dazu, dass in der Codebasis, die da geladen wird in dem Request, im Prinzip jede Codepfad Zugriff auf alles hat, was in diesem Address-Space geladen ist. Und dadurch ist es sehr schwer, dass die Zugriffe voneinander abzugrenzen und man gewinnt eine Gefährdung, weil in dem Moment, wo irgendwo in einem Plugin, in einem Modul, das vielleicht gar nicht so unter der Kontrolle des Core QA steht, wenn da ein Fehler drin ist, zieht man sich sehr schnell da eine Störung des gesamten Systems rein. No, also das ist im ersten Schritt, das ist halt ein Request, der fehlt, aber wenn das sich unangenehm darstellt, dann sind das halt unter Umständen alle, die einfach fehlen. Und das ist einfach eine Schwäche von dieser Architektur des Systems. Ich bin weit davon entfernt, irgendwie Programmiersprachen zu bashen, wirklich, das ist nicht mein Ding, aber ich glaube, dies ist eines so der wenigen konkreten Probleme dieser halt ein bisschen in die Jahre gekommenen Architektur von Web-Applikationen, die relativ schwierig zu umgehen sind. Weil wir davon und auch von anderen Themen wie fehlende Asynchronität und solchen Sachen, weil wir das halt gemerkt haben und das immer wieder im Weg stand, haben wir uns dann entschieden, diese Microservices-Architektur zu bauen. Da separiert man einfach, wie man das vom Programmieren kennt, Bereiche, Separation of Concerns, also Bereiche, die bestimmte Funktionen übernehmen, die sind voneinander getrennt, laufen als einzelne Services tatsächlich. Wenn es da in einem von diesen Services zu einem Problem kommt, dann funktioniert der nicht und nicht das ganze System auf Anhieb. Ist natürlich auch eine relative Wahrheit, weil wenn es ein zentraler Service ist und der funktioniert nicht aufgrund von irgendeinem Problem, hat man auch ein Problem. Trotzdem, durch diese Separierung ist man einfacher in der Lage, ein robustes Gesamtsystem aufzubauen. Ich denke, jeder, der Software designt hat, kann das bestätigen, dass solche Sachen einfach stabiler laufen sind. Das hat zu einer Architektur geführt im Überblick hier, die so aussieht. Also diese Teile, die wir hier haben, ich will da jetzt gar nicht im Detail drauf gehen, sind separiert in einzelne Services. Da gibt es zentralere und nicht so zentrale, aber die laufen eben im Prinzip als einzelne Prozesse. Auch da muss man relativieren, weil wir auch andere Deployment-Modelle haben, wo es nicht einzelne Prozesse, sondern einzelne Go-Channels sind, laufen aber getrennt voneinander und erlauben dann halt auch durch ihre Langlebigkeit, also ein PHP-Prozess endet im Normalfall, nachdem der Request abgearbeitet ist, durch ihre Langlebigkeit sind so Sachen wie Asynchronität oder Daten im Speicher vorhalten sehr viel einfacher umzusetzen und ein bisschen leistungsfähiger so als Werkzeugkasten, um Dinge zu ermöglichen. Als nächstes möchte ich euch vorstellen ein Thema, das in die Richtung geht, was hier angesprochen wurde. File Observer haben wir das genannt. Was ist das Problem gewesen? Immer zu OwnCloud-Zeiten, man konnte nicht an den Storage ran. Es war bei Todesstrafe verboten, zu Fuß im Filesystem rumzufummeln von der OwnCloud. Geht nicht, dann hatten wir da Workarounds natürlich mit Scripting, das dann Indizes wieder angepasst hat und so. Das ist was immer, also mich zumindest so in der Architekturidee wirklich gestört hat. Eigentlich will ich doch mit Tooling, mit Migration, mit Automatisierung auf dem Storage arbeiten können und erwarte eigentlich von meiner darüberliegenden Cloud, dass die das versteht und mit zur Verfügung stellt, die Änderungen, die ich im Filesystem mache. Das haben wir gebaut in einer kontrollierten Umgebung und das ist ganz wichtig. Also es ist natürlich nicht die Idee, dass jeder zu Fuß im Filesystem rum vorwerken kann, aber Administratorinnen und Leute, die Automatisierungen bauen können, die haben jetzt eine Möglichkeit, eben direkt in den Storage für User Files abzulegen oder in Spaces abzulegen. Wie wir vorhin gehört haben, sind die User-Storage-Bereiche ja deutlich reduziert in ihrer Wichtigkeit jetzt durch diese Zusammenarbeit in Spaces. Also insofern kann man in isolierten Spaces Daten hinzufügen, die dann eben vom System direkt aufgenommen werden, indiziert werden, Metadaten werden angelegt und die stehen zur Verfügung und erscheinen im Browser dann. Also es ist ganz lustig zu sehen, es ist wirklich so ein richtiger Meilenstein gewesen, für mich zumindest, dass du mit einem Copy-Befehl einen Satz von Daten reinkopierst auf der Konsole und im Webbrowser zappeln diese Dateien plötzlich in der Liste, ohne dass du da Reload machst oder irgendwas, irgendein Skript aufrufen musst und so weiter. Diese Technologie, wie funktioniert das? Eigentlich ist es gar nicht so wahnsinnig kompliziert. Es ist, wir benutzen ein Filesystem Notification Framework. Da gibt es verschiedene. Das einfachste, was wahrscheinlich Leute hier kennen auch, ist iNotify auf einem normalen gemounteten Linux. Das ist eine Linux-Filesystem wie XFS oder wie das können die eigentlich die meisten. Ich glaube, es ist ein Kernel-Feature dann auch sogar, gar nicht mal ein Filesystem. Was passiert ist, wenn auf einen File zugegriffen wird, gibt es eine Notification. Die muss man auffangen, die muss man registrieren und auswerten. Das klingt eigentlich einfacher, als es ist, weil das Blöde daran ist, dass diese Benachrichtigungen sind nicht so gut konsumierbar, wie man das gerne hätte. Also die sind zum Beispiel sinnvoll zu erkennen, was ein Move ist. Ein File-Move ist nicht so ganz einfach mit dem zur Verfügung gestellten Benachrichtigungen, die man da kriegt. Da muss man ein bisschen dran rumbasteln. Das haben wir gemacht. Das funktioniert sehr schön mit iNotify. Andere größere, professionellere Enterprise-File-Systeme wie GPFS oder CEF, die haben solche Funktionalität auch implementiert, basierend auf ihren Metadatenverarbeitungsbestandteilen, nenne ich es mal. Ja, die haben also alle meistens interne Datenbanken, um Metadaten und File-Veränderungen zu registrieren, um die in ihrem Cluster zu verteilen. Und diese Systeme sind in der Lage, dann auch Notifications auszuschicken, die dann in ein Kafka-System gehen, dort gequeued werden und von uns dann dort abgeholt werden und verarbeitet werden. Und auf diese Art und Weise können wir dann die für OpenCloud nötigen Metadaten wieder an die Files schreiben und haben die dann im System und können die dann eben sichtbar machen und verteilen. Und jemand kopiert dann auf dem Server einen File und das erscheint dann in der iOS-App auf dem Handy. Das ist schon irgendwie ein weiter Weg, der da aber funktioniert. Was kann man damit machen? Erstes Beispiel hier gleich Migration. Also das ist einfach eine sehr einfache Möglichkeit ist, die Daten zu mounten und einfach rüber zu kopieren. Ich habe vorhin aber gesagt, das funktioniert, also man muss Migrationsszenarien immer angucken, weil wenn es ganz viele Daten sind, dann macht es auch keinen Spaß, weil das dauert ewig, Daten zu kopieren eventuell. Also dass jede von den Migrationsmethoden, die es gibt, funktioniert für bestimmte Szenarien und für andere nicht, aber das ist eine, die sehr schön funktioniert. Also ich habe meine alte OwnCloud auf das neue System, da wird wirklich in Minuten migriert, weil ich die Daten einfach übernehmen konnte. Andere Anwendungsmöglichkeiten sind Backup. Backup ist immer ein Problem gewesen. Datenbank und Filesystem synchron zu backuppen, ist es eigentlich, ich glaube eigentlich faktisch ist es unmöglich. Da bleibt immer so ein Sicherheitsproblem bestehen. Meistens fällt es nicht so auf, weil die Files dann, die weg sind, dann doch nicht geändert wurden in der Zeit und so weiter. Aber richtig präzise sind diese Backups nicht. Das ist dann hier auch anders, weil man einfach nur das Filesystem backupt und das können wir. Da kann man Filesystem-Snapshots machen, die beinhalten die Daten, die sind atomar, ausreichend atomar und dann kann man die wegsichern und damit ist man sehr viel einfacher im Backup-Case und auch im Restore-Case, weil man das File einfach reinkopiert als Administrator und damit ist das Thema wieder erledigt. Und es sind, also wir haben in der PHP-Welt viele interessante Cases gehabt, wo Backups einspielen oder ein lösbares Problem war, ein lösbares, aber eben ein Problem. Also nicht einfach funktioniert, sondern immer wieder so ein bisschen mit hoffentlich haut das alles hin Thema. Man kann sich Applikationen vorstellen. Es gibt eine Menge Applikationen, die einfach nicht Datenbankschnittstellen haben oder nicht großartige API-Anbindungen bauen können und wollen, sondern die einfach einen File schreiben können. Auch solche Anwendungen kann man dann einbauen und anbringen, dass die eben dann direkt ins Filesystem schreiben und dann direkt funktionieren. Also eigentlich ohne die Änderung dieser Fachanwendung ist die dann in OpenCloud integriert. Andere Dinge wie Geräte, die Files ablegen können, solche Sachen, das kann sich jeder selber was überlegen. Okay, so viel dazu. Nächstes, Deployments. Wie installiert man das Ganze? Ist es nicht wahnsinnig kompliziert mit den ganzen Microservices und so? Das ist das, wovon Leute gerne ausgehen und was wir auch immer wieder hören. Es ist wahrscheinlich echt kompliziert. Ich hoffe nicht. Wir haben verschiedene Deployment-Methoden. Ich will ein paar ansprechen hier. Das erste ist unser Docker Compose-Setup. Wir setzen stark auf Docker. Das ist auch in dieser Cloud-Native-Computing-Szene vielleicht heutzutage auch angesagt. Ist auch sehr praktisch aus verschiedenen Gründen. Wir pflegen ein Open Cloud Full Beispiel für Docker Compose, in dem wirklich die maximale Funktionalität oder eine übergreifend große Funktionalität drin ist. Mit Open Cloud, mit Identity Management mit drin, die Web Office Suite vorkonfiguriert, aber auch hier Dinge wie OCR in der Suchindizierung schon drin ist und so. Das ist in einem Docker Compose drin. Das kann man einfach starten und es funktioniert eigentlich sofort. Wichtig natürlich immer ist Domains bekannt geben. Das ist der beliebteste Fehler heutzutage, dass Leute vergessen, ihre Namensauflösung richtig zu konfigurieren. Das läuft sehr schön, ist halt geeignet für Deployments in einzelnen VMs, ist halt ohne Hochverfügbarkeit. Aber wenn man die seltensten Fälle haben, eigentlich einen echten Hochverfügbarkeitsbedarf, muss man auch dazu sagen. Dafür gehen wir eine Nummer größer in Kubernetes. Wir bieten Helm-Charts an, die wir als Community-Effort zur Verfügung stellen oder maintainen, wie man das nennen will. Ich sage dazu auch ganz konkret, wenn man bei uns Kunde ist, haben wir auch andere Helm-Charts und betreuen wir Kubernetes auch anders. Das ist einfach so, wir müssen von irgendwas leben. Das ist eine der Dinge, die wir da anbieten, also ein ausgefuchsteres Deployment in Kubernetes. Auch da ist alles dabei natürlich. Und das ist gut geeignet für große skalierende Installationen und die hochverfügbar sein sollen. Skalierend heißt in dem Fall auch, wenn diese Cloud viel Load hat, dann verbraucht sie mehr Hardware-Ressourcen. Skaliert die aber auch wieder runter, wenn die Last zurückgeht und das automatisiert. Ich meine, deswegen hat man Kubernetes, um solche dynamischen Sachen abzubilden und das funktioniert sehr schön ist nicht einfach zu bauen, insbesondere das wieder runter skalieren. Das ist auch so ein Learning, was wir hatten, glaube ich, kann ich dazu sagen. Andere Deployments, wenn man es mal ausprobieren will, hier ganz quick and dirty, einfach curl aufrufen und in die Bash pipen. Ich stehe mit meinem guten Namen dafür, dass kein Sudo involviert ist und dass es auch sonst harmlos ist, ist aber nur eine ganz einfache lokale Cloud, um mal was auszuprobieren oder einfach mal zu gucken, geht aber da innerhalb von Sekunden. Müsste sogar in Windows Subsystem für Linux, heißt es, ja, glaube ich, funktionieren. Auf dem Mac und Linux geht gut. Bare Metal kann man es auch installieren. Ist möglich, ist aber, sage ich, nicht in unserem Fokus. Das ist einfach, die Vielfalt ist so groß. Wir müssen irgendwo das auch einschränken. Kann man aber natürlich machen. Es gibt, kann ich auch dazu, gleich passt dazu, es gibt aus der OpenSUSE-Community Leute, die schon Serverpakete maintainen, also als wirkliche Linux-Pakete mit Systemd-Einbindung und so, als wirklichen Bare-Metal-Service. Ist schön, ich als alter Linux-Packager finde das immer interessant, aber wir können uns als aus Firmensicht da nicht so drum kümmern. Andere interessante Variante ist ein Docker-Container, der in Systemd, von Systemd gesteuert wird. Machen viele heutzutage so. Das ist ein bisschen so Bare-Metal-Installation, aber eben auf Docker basierend. Dann aber gesteuert von dem Systemmanagement des Servers eben. Funktioniert gut. Dazu gibt es auch Ansible-Rollen. Da ist das auch Work in Progress, aber noch. Genau, also es gibt eine ganze Menge unterschiedliche Methoden, das zu installieren. Unsere Empfehlung ist klar, Docker Compose, das ist am einfachsten und geht am schnellsten, ist wirklich dann innerhalb von Minuten hochgefahren.
Wenn ich noch ergänzen darf, wir reden immer hier so 2 Millionen User, 51 Petabyte und so, ne? Also das Ding läuft auch auf einem Raspberry Pi und der langweilt sich, wenn er das da installiert, ne? Also das noch so als Ergänzung. Ihr müsst da nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, ja. Also das Teil läuft auf einem kleinen, ich habe das zu Hause auf einem Celeron J5105 laufen irgendwie und das braucht, ich weiß nicht, 5 Watt oder so im Idle. Also,
genau. Das Einfache ist ja auch charmant, ja. Also wir beobachten es oft, dass Leute community-mäßig dann mit Fragen kommen, wie setze ich das jetzt auf Kubernetes auf? Und du merkst dann im Gespräch, irgendwie wäre es ganz gut, wenn du vielleicht erstmal ein Kubernetes-Tutorial lesen würdest. Also es ist manchmal auch das Einfache einfach ausreichend und schön und dann kann man immer noch sehen, wenn es wirkliche Notwendigkeiten gibt, weiter zu skalieren, würde ich sagen. Ich muss ein bisschen draufhauen, die Zeit vergeht. Was ist mit Extensions? Ja, können wir. Es gibt im Großen und Ganzen 2 Arten von Extensions, die wir anbieten. Das sind ganze Applikationen, die sozusagen im Webbrowser laufen, unterstützt von dem Framework OpenCloud, was Authentifizierung, Rollen und solche Sachen und Storage-Anbindung bietet. Aber an sich ist es eine eigene Applikation, richtig. Beispiel hier. Spielen im Browser funktioniert ganz fantastisch. Ich bin nicht so ein Webtyp, aber ist lustig, ist auch nicht so viel Arbeit, geht ganz gut. Die andere Art von Web-Extensions sind einfach sozusagen zusätzliche Informationen, die hier in dieser rechten Side-Leiste angezeigt werden, als Beispiel hier die neuen Kommissare vom Münchner Tatort, da gibt es ein geheimes Bild und da werden halt die Metadaten hier schon, die bildspezifischen Metadaten angezeigt und das ist realisiert über so eine Web-Extension.
Ja, Dommel hat das gemacht, glaube ich, ne? Du weißt das. Ja.
Ja, genau. Da gibt es eine ganze Menge schon aus der Community. Auch Dommel viel gemacht, andere Leute auch was gemacht, sowas wie E-Book-Reader, wir haben einen DICOM-Viewer, solche Integrationen gibt es da schon. Da wird aber auch über die Zeit noch mehr kommen. Was uns da ganz wichtig ist, ist ein Qualitätsstandard einzuhalten. Ich glaube, Extensions, die nicht gut maintained sind, ist ein Problem für sowohl für das Projekt, das die Basissoftware macht, als auch für die Anwender dann, die vielleicht eine Extension haben, die Probleme mitbringt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Nochmal ein paar Ressourcen hier. Links einfach Dokumentation, die GitHub-Adressen. Im Interesse der Zeit gehe ich da schnell drüber. Wie geht's los? Haben wir, glaube ich, gesagt. Es gibt auch eine Demo-Instanz, da möchte ich darauf hinweisen. Demo OpenCloud.eu, kann man einfach draufgehen. Ist eine Demo-Instanz, die ihr euch einfach angucken könnt, die einmal in der Stunde oder alle paar Minuten halt resettet wird, damit da kein Quatsch passiert. Ja, der Rest, Evaluierung, Docker Compose, hatten wir darauf hingewiesen. Ah ja, richtig, das ist ein Fehler in dem, ja, der Link ist falsch.
Folie war outdated, war gerade der Kommentar.
Genau, ja.
Danke. So, ganz schnell noch, Release Lifecycle, wir haben im Grunde zwei Arten von Releases. Das eine ist ein Production Release, das heißt, das releasen wir nur zweimal im Jahr. Das ist dann, kriegt den kompletten QA Lifecycle, also die komplette Qualitätssicherung nochmal auch, ja, von allen Seiten letztlich. Das ist das Deployment, was wir auch bei wirklich kritischen Infrastrukturen dann empfehlen würden. Es gibt dazu dann auch ein LTS-Release, wenn das schwierig ist, öfters Updates zu fahren. Und dann haben wir zusätzlich noch ein Rolling-Release. Das wird alle 3 Wochen released, also immer nach einem Sprint. Da sind dann quasi immer die Latest-Greatest-Features drin, ist aber nicht ganz so krass getestet. Und das ist aber trotzdem das, was wir irgendwie so zu Hause laufen haben, um unsere Bilder zu sichern und so weiter. Das ist völlig fein für den Privat-Use-Case. Genau. So, ansonsten, womit verdienen wir unser Geld? Wir bieten Support an. Wir haben Helmcharts, die speziell für eine gute Skalierung und Hochverfügbarkeit eben ausgelegt sind. Das sind nicht die Community-Helmcharts, das sind andere. LTS-Release ist schon angesprochen. Wir helfen beim Branding und natürlich bei Setup und Migration. Und ja, ich glaube, das Wichtigste ist Support. Also ja, da ist halt einfach eine Verbindlichkeit da. Wir helfen so natürlich auch, so gut wir können. Aber wenn gerade viel los ist, können wir halt nicht garantieren, dass wir sofort irgendwie antworten. Genau, und das ist einfach da, dass da die Verbindlichkeit hergestellt wird eben. Genau, steht auch nochmal auf der Website alles. Und genau, dann noch, wohin geht die Reise? Wir planen eine souveräne Groupware, also komplett aus einem Guss. Das heißt, ein Ersatz für Outlook, wenn ihr so wollt, für Teams, mit dem, ja, die, was komplett funktional integriert ist, das heißt, wo sich die Komponenten eben gut miteinander vernetzen, sowohl auf der technischen Ebene als auch auf der Ebene, die der Nutzer, Nutzerin zu sehen kriegt, ein komplettes Look and Feel, also nicht irgendwie so Frankenstein zusammengestöpselt, mit einer gemeinsamen Datenbasis. Und eigentlich ist das, was wir jetzt mit Open Cloud, mit den Dateien, über was wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, das ist ganz viel von dieser gemeinsamen Datenbasis. Das ist quasi der Base Layer, auf dem wir jetzt aufbauen. Genau, so, das ist der Ausblick und jetzt haben wir leider keine Zeit mehr für Fragen, aber
wir haben ja noch 15 Sekunden.
15, ja. So, das war's, danke.